Guten Morgen, ich bin Tim und nehme euch mit auf eine neue Kakadu-Reise. Und die ist gleichzeitig eine Zeitreise, denn es geht 500 Jahre zurück. Wir begeben uns auf die Spuren eines Mannes, der im Jahr 1517 gelebt hat und die Welt verändert hat, Martin Luther. Begonnen hat alles hier an diesem Ort, wo ich gerade stehe, nämlich an der Schlosskirche in Wittenberg oder sagen wir mal auf jeden Fall in der Nähe davon. Wir werden das gleich ganz genau erklären. Erst einmal möchte ich euch unsere Reisebegleitung vorstellen. Das sind Schülerinnen und Schüler der Evangelischen Grundschule aus Wittenberg. Hallo zusammen!
Hallo!
Vielleicht könnt ihr euch gerade mal vorstellen.
Ich bin Clara.
Ich bin Lilly.
Ich bin Elise.
Ich bin Johann.
Ich bin Joel.
Und ich bin Pepe.
Ja, ich habe gerade schon erzählt, es geht heute um Martin Luther. Wir begeben uns auf seine Spuren. Wer war denn Martin Luther eigentlich?
Martin Luther war ein ganz besonderer Mann, der sozusagen, wie du schon gesagt hast, unsere Welt verändert hat.
Ja, er war halt ein sehr christlicher Mensch. Er hat sehr doll an Gott geglaubt und hatte auch ziemlich viel Angst vor ihm, dass er ins Höllenfeuer und so kommen würde, wenn er nicht richtig sein würde.
Also Martin Luther war auch ein Mönch und er hatte Angst vor dem Tod und er hat die Bibel übersetzt und hat auch gesagt, dass das mit dem Höllenfeuer gar nicht stimmt, was ja auch richtig ist und dass man keine Ablassbriefe schreiben soll und kaufen soll und lieber den Armen was geben.
Was das ist, Ablassbriefe, das hören wir später noch.
Also er hat auch dafür gesorgt, dass wir Mädchen in die Schule gehen können.
Er hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Er war sozusagen ein Held für seine Zeit.
Er hat auch die 95 Thesen an die Schlosskirche gehauen.
Ja, und jetzt sind wir hier an der Schlosskirche. 95 Thesen, was das ist, das werden wir auch gleich in Erfahrung bringen. Und deshalb wollte ich gerade fragen, das hier ist nämlich ein besonderer Ort. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführlicher sagen, was es hier mit der Schlosskirche auf sich hat und mit den Thesen.
Also es gibt ja den Papst und der hat halt früher, also Leute haben die Sünden sich freigekauft. Und das dagegen war halt Martin Luther dagegen und dann hat er halt an der Schlosskirche die 95 Thesen angeschlagen.
Also er hat hier sozusagen dran geschrieben, was ihm nicht passt an der Kirche und was sich ändern muss.
Naja, nicht genau an der Kirche, sondern auch, was ihm halt nicht passt, was halt der Papst macht.
Also hier von der Schlosskirche sind im Prinzip dann seine Ideen in die Welt gegangen und deshalb gehen wir jetzt nicht in die Welt, sondern erstmal in die Schlosskirche rein, okay?
Ja.
Hier ist eine große, schwere Holztür. Wer kriegt die mal auf? Kannst du die aufmachen?
Ja.
Und dann betreten wir die Kirche. Ihr geht mal vor, ich folge. Ja, in der Kirche klingt es natürlich auch ganz anders. Vielleicht kann mal jemand von euch kurz beschreiben, wie es hier aussieht in der Kirche.
Also es ist eine sehr, sehr große Kirche und sehr viele Bänke hier drin. Und unter der Kirche ist eben auch Martin Luther begraben, also wurde so gesagt.
Ja, die Fenster sind halt immer noch sehr, sehr bunt. Und gegenüber von Martin Luther, der unter der Kanzel begraben ist, ist halt auch Melanchthon begraben.
Auch unter der Kirche sind auch noch ist auch noch Friedrich der Weise begraben und die Kirche ist halt auch sehr, sehr groß und sehr und es hängt halt auch ein Bild von Martin Luther drin.
Beschreib mal, wie sah denn Martin Luther aus?
Also er war halt ein Mann, hatte also als er Mönch war halt eine schwarze Kutte, wie ein großer Mantel an.
Martin Luther hatte nicht immer die Kutte an, weil er nicht immer Mönch war. Also er war mal eine Zeit lang Mönch, aber er war halt nicht immer Mönch, weil er ist auf einem Weg nach Hause von einem Gewitter überrascht worden. Und dann hat er zu der heiligen Anna gebetet, das ist die Mutter von Maria gewesen, und hat halt gesagt, er geht ins Kloster, wenn er nicht stirbt beim Gewitter. Und ja, dann hat das Gewitter halt aufgehört und dann ist er ins Kloster gegangen.
Und jetzt sind wir hier in der Kirche auch mit einer Frau verabredet, mit einer Historikerin. Das heißt, die kennt sich gut in der Geschichte aus, weil sie die Geschichte studiert hat. Und sie kennt sich besonders gut zu Martin Luther aus, weil sie sich mit dem sehr viel beschäftigt hat und weil sie viele Bücher über Martin Luther geschrieben hat. Das ist Elke Strauchenbruch. Hallo, Frau Strauchenbruch.
Hallo.
Wir haben gerade schon so ein bisschen uns umgehört, was uns alles so zu Luther einfällt. Was finden Sie an ihm so interessant, dass Sie sich so mit Luther beschäftigen?
Oh, Luther ist, ich beschäftige mich sehr viel mit dem Alltagsleben, auch mit den Kindern, mit der Familie. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Er hat unheimlich viel für unsere heutige Kultur, für unser Leben beigetragen, viele Grundlagen dafür gelegt. Und das ist wirklich interessant.
Er hat sich damals, das haben wir draußen gerade schon gehört, oder habe ich mir erzählen lassen, sehr über die Kirche aufgeregt. Warum?
Es gab damals sehr, sehr viele Missbräuche in der römisch-katholischen Kirche. Und er hat sich dann, also Anlass war für ihn, dass viele Wittenberger nach Brandenburg gegangen sind, in das heutige Land Brandenburg, nach Jüterburg und haben dort bei einem ganz berühmten Prediger Ablassbriefe gekauft. Und zwar Ablassbriefe für zukünftige Taten. Also wenn man vorhatte, irgendwas Böses zu machen, dann konnte man sich vorher von der Sünde befreien lassen. Und das hat Luther gar nicht gefallen. Und deswegen hat er gegen den Missbrauch des Ablasshandels gepredigt. Und das war der Beginn der Reformation.
Da haben Sie gerade schon ein großes Wort genannt, Reformation. Was ist das gewesen, die Reformation?
Das bedeutet eigentlich Erneuerung. Und er wollte die Kirche erneuern, er wollte sie wieder evangelisch machen, so wie Jesus das gepredigt hat. Im Grunde die Evangelien wieder einsetzen und nicht mehr diesen Luxus, den der Papst in Rom betreibt und die ganzen oberen Geistlichen und nicht mehr diese ganzen Probleme, die mit den anderen Geistlichen in den Städten so waren. Das wollte er nicht mehr haben, er wollte wieder dieses evangelische Leben.
Also alles, was verkehrt läuft, sollte abgestellt werden. Jetzt habe ich draußen gehört, er hat das eben aufgeschrieben, seine 95 Thesen, und dann diese Thesen hier an die Tür genagelt von dieser Schlosskirche. Aber das ist nicht so ganz sicher, ne?
Das war wahrscheinlich nicht so. Wichtig war, er hat in der Stadtkirche gepredigt über den Missbrauch des Ablasshandels, und diese deutsche Predigt ist ganz häufig gedruckt worden und weit verbreitet. Dann hat er zusätzlich eine Disputation mit Gelehrten veranstalten wollen, also ein Streitgespräch mit Gelehrten. Und dafür hat er lateinische Thesen verfasst. Und solche Thesen werden üblicherweise heute noch von der Universitätsleitung veröffentlicht. Und damals hat die Universitätsleitung üblicherweise einen Diener losgeschickt, und der hat dann an die Kirchentüren die Thesen angenagelt. Also nicht die Professoren selber, sondern ein Diener im Auftrage der Universitätsleitung hat das gemacht.
Also Luther ist nicht selber losgezogen mit seinen Thesen und hatte hier an der Tür angebracht. Das wurde wahrscheinlich gemacht, aber es gab eben diese 95 Thesen, wo gesagt wurde oder wo Luther aufgeschrieben hat, was sich ändern muss. Und was er da im Einzelnen so kritisiert hat, das hören wir heute Morgen. Denn wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg hier von der Schlosskirche aus, erkunden wir Wittenberg. Und als nächstes erkunden wir nicht nur Wittenberg, sondern wir gehen zurück 500 Jahre. Mir wurde nämlich eine Zeitreise versprochen heute Morgen, wie das funktionieren soll. Weiß ich noch nicht, aber das werden wir gleich rausfinden hier beim Kakadu im Deutschlandradio Kultur. Kakadus Reise heute aus Wittenberg. Wir wandeln auf den Spuren von Martin Luther, und jetzt wurde uns eine Zeitreise versprochen. Wir sind hier an einem besonderen Ort. Vielleicht können wir gerade mal die Schülerinnen und Schüler hier aus Wittenberg helfen. Wo sind wir jetzt hier gelandet?
In dem Jadegar Assisi Panorama hier in Wittenberg, was neu gebaut wurde. Und da ist ein Rundbild drin, was halt eben zur Zeit Luthers zeigt.
Das heißt, wir können jetzt richtig in die Zeit eintauchen. Rundbild, was heißt Rundbild? Also bevor wir reingehen, was erwartet uns da?
Naja, das ist halt wie ein Panorama und ist halt rundherum um seinen ganzen Körper und so.
Also ich würde eben sagen, das ist ein Bild, das ganz um dich rum ist und du fühlst dich wie echt da drin.
Ich würde auch sagen, das ist halt ein Bild, dann bist du halt da drin und dann ist es halt rund um dich eine Geschichte von Luther.
Es ist also so, als ob man in dem Bild spazieren geht und in das Bild richtig reintauchen kann. Das machen wir jetzt. Durch diese Türen geht's durch und dann sind wir mitten im Bild und guck mal, was wir da erleben werden. Los geht's. Jetzt sind wir hier in diesem großen, runden Gebäude mittendrin. Die Wände sind 15 Meter hoch. Und man sieht oben so eine Art Kuppel. In der Mitte steht ein großes Podest, das werden wir gleich besteigen. Ja, und ringsherum, was ist da zu sehen?
Naja, es ist ziemlich groß, es sind ziemlich viele Bilder und ja.
Also ich finde auch, es sind sehr, sehr viele Menschen, Häuser, die zwei Kirchen von Wittenberg. Also ziemlich groß macht das einen Eindruck.
Bei uns ist ja auch Frau Strauchenbruch, die uns den ganzen Tag und den ganzen Morgen heute begleitet. Sie haben hier mitgewirkt, dass dieses Bild entstehen konnte, ne?
Ja, ich durfte Herrn Assisi beraten. Ich bin Historiker von Beruf und lebe in Wittenberg seit vielen Jahren und beschäftige mich schon lange mit Luther.
Und wir gucken uns jetzt gleich mal genau an, was hier für Geschichten auf diesem Bild von Ihnen verarbeitet sind. Und am besten gehen wir hier mal auf dieses Podest, auf diese Plattform drauf. Das sind mehrere Stufen, die in der Mitte des Raumes installiert sind. Und da kommt man auf eine große Übersichtsplattform. Und da gehen wir jetzt mal hoch, oder? Wir können ja mal die Stufen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Erst die Etage, aber es geht weiter hoch. 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und 30?
32.
32 Stufen sind wir hochgeklettert. Gut, da ist man noch nicht außer Atem, aber jetzt blickt man nicht ganz von oben, kann man ja gar nicht sagen, aber man blickt jetzt halt von einer höheren Plattform auf das Bild, was uns nach wie vor natürlich umschließt. Und jetzt fragen wir mal, wo wir am besten anfangen. Wo wollen wir denn mal als erstes unsere Betrachtung starten?
Vielleicht an der Schlosskirche, dass wir einfach mal, jeder weiß ja, dass an der Schlosskirche die Thesen angeschlagen worden sind. Und deswegen hat Herr Assisi die Schlosskirche in den Mittelpunkt des Bildes gerückt.
Vielleicht kann jemand mal von euch die Schlosskirche beschreiben, was wir jetzt hier gerade vor uns haben.
Also sie ist sehr riesig und es sieht aus, als würde sie, als könnte man zu ihr gehen und einfach in sie reingehen, weil es ist so 3D-mäßig und ihre Fenster sind auch sehr, sehr bunt.
Man sieht halt über Kirchen, da sind halt immer wieder diese bunten Bilder. Und hinter einem Fenster sieht man halt so einen Kinderchor. Und ja, die Kirche ist halt wirklich so, als ob man vor ihr stehen würde. Und die sieht halt echt aus wie in 3D.
Und um sie herum sind Menschen, sind Tiere und ich habe ja schon gesagt, es ist wie eine Zeitreise. Die Menschen tragen nicht die Klamotten wie heute, sondern die sehen ein bisschen anders aus, ne?
Die Mönche, die da vor der Schlosskirche zum Beispiel stehen, die haben zum Beispiel eine Kutte um, eine schwarze und manche auch eine rote und dann so ein Kreuz halt und so ein Strick halt noch drum.
Also man sieht auch eine Kutsche, wie sie vor der Kirche langfährt und man sieht einen Priester aus der Kirche rausgehen. Von den Fenstern sieht man halt eben, wie aus den Fenstern das Licht rausbricht. Das ist sehr schön gemacht und noch ganz viel Volk, auch ein Ritter noch.
Wir waren ja gerade schon bei der Schlosskirche und haben uns die echte angeguckt. Sieht das jetzt hier tatsächlich so aus wie das Original?
Also es sieht nicht wirklich aus wie das Original, weil sie noch oft umgebaut wurde.
Wo sind die Unterschiede zu der Kirche, wie wir sie hier sehen, auf dem Bild und zu der Kirche, wie wir sie gerade erlebt haben?
Also unsere Schlosskirche ist zweimal in Kriegen zerstört worden und immer wieder neu aufgebaut worden. Die Grundlage für unser Bild ist ein Holzschnitt von Lukas Cranach aus dem Jahre 1510. Da kam Luther gerade nach Wittenberg, deswegen haben wir diesen Holzschnitt genommen. Holzschnitte sind immer schwarz-weiß und daraus hat das Assisi-Team diese tolle Kirche hier entwickelt, die Kinder ja auch beschrieben haben, mit diesen wunderbaren farbigen Scheiben.
Ja, und Glas war damals ja sowieso noch ganz was Besonderes und hat viel Geld gekostet. Und man sieht ja auch, es sind ja hier nicht alle Leute so schön und schick gekleidet, ne?
Ja, es gibt halt auch gab halt früher auch ganz viele arme Leute und die sitzen hier halt auch manchmal und dann sitzt halt auch manchmal einer am Fluss und trinkt, weil er halt kein Geld für Wasser hat und Essen und so.
Und wie ist denn hier der Boden vor der Kirche beschaffen? Also das ist ja nicht so, wie wir das jetzt kennen, die breite, komfortable Straße oder der Fahrradweg. Das sieht schon ein bisschen anders aus, ne?
Also es ist sozusagen Erde und Stein und kein Pflasterweg, wie wir es heute so kennen.
Und Luther, der versteckt sich gleich mehrfach hier im Bild. Vielleicht können wir gerade mal eine Suchaufgabe draus machen. Entdeckt hier irgendwo Luther auf diesem großen Bild?
Einmal, da schubst der hier irgendeinen weg, weil da, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt ist, aber irgendein berühmter Mann und da, die stehen ihm halt alle im Weg.
Können wir gleich mal bei unserer Expertin nachfragen, Frau Strauchenbruch, was das für ein berühmter Mann ist, der da geschubst wird?
Der berühmte Mann, das ist Thomas Müntzer. Thomas Müntzer hat die Reformation radikalisiert und das führte dann zum Krieg. Und Luther war mit ihm anfänglich befreundet, aber je radikaler Thomas Müntzer wurde, desto mehr hat sich Luther von ihm abgewendet und hat ihm dann natürlich auch böse Strafen angedroht am Ende. Und deswegen zieht er hier auf dem Bild den Thomas Müntzer auch weg, dass er nicht den Kurfürsten, der gerade aus seinem Schloss kommt, dass er den nicht irgendwo provoziert, die Waffen zu erheben.
Man sieht gerade, wie der Kurfürst hier richtig schön, wie sich für so einen Kurfürsten gehört, auf seinem Pferd in die Stadt reinreitet, neben der Schlosskirche. Und Herr Münzer, der will jetzt gerade mal den Kurfürsten da ansprechen, hat seine Hand schon ausgestreckt, aber Luther schmeißt sich sozusagen ihm entgegen und sagt, nee, lass den mal in Ruhe, nicht, dass der hier noch auf blöde Gedanken kommt. Da haben wir Luther entdeckt. Wer hat Luther noch gesehen in dem Bild?
Luther steht hier auch vor der Schlosskirche und hält einen Zettel und wedelt damit rum.
Luther steht auch vorne beim Ablasshandel und reißt Leuten den Brief weg, weil er dann sozusagen zu ihnen gesagt hat, das ist doch nicht wahr, der Papst will nur Geld für seinen Dom haben.
Was ist denn Ablasshandel eigentlich gewesen?
Also dass der Papst brauchte Geld für seinen Petersdom in Rom und da hat er eben, weil die Menschen früher noch nicht die Bibel lesen konnten, hat er eben das erfunden. Wenn ihr diese Briefe kauft für das Geld, dann wird Gott euch von euren Sünden befreien. Und Sünden, das war eben zum Beispiel, sie haben irgendwas gestohlen oder so. Und Luther, der konnte eben die Bibel lesen und hat eben zu den Leuten dann den Ablassbrief weggerissen und hat ihnen dann gesagt, das ist doch so nicht wahr, der will nur Geld haben.
Also ein praktisches Geschäftsmodell war das eigentlich.
Das war ein sehr gutes Geschäftsmodell. Hier ist in Wittenberg durch den Kurfürsten auch Ablass verkauft worden. Das wurde immer gemacht, wenn eine Kirche zum Beispiel gebaut wurde. Und der Kurfürst hat damit auch finanziert seinen riesigen Reliquienschatz. Also diese Reliquien, diese Teile von Heiligen, vom Körper ein bisschen Knochen oder ein Stückchen vom Haar oder ein Stückchen von der Kleidung. Das war alles in ganz kostbaren Gefäßen drin, Goldschmiedearbeit mit vielen Edelsteinen. Und das ist einmal im Jahr gezeigt worden. Und wenn das gezeigt wurde, war hier ein riesiges Fest. Und dann kamen ganz, ganz viele Leute in die Stadt. Und alle Leute haben verdient. Also der Kurfürst hat durch den Ablasshandel verdient. Die Leute mussten essen und trinken. Die ganzen Gaststätten waren voll. Sogar der Rat der Stadt hat an diesem Ablasshandel mitverdient. Also dadurch, dass die Leute eben unterhalten werden wollten und dass hier etwas stattfinden müsste in dieser Zeit. Es kamen sogar Gaukler in die Stadt. Ich weiß nicht, ob die Kinder das entdeckt haben. Gaukler und kleine Diebe sogar. Habt ihr das schon entdeckt?
Können wir uns direkt mal angucken, ist das hier, wenn wir jetzt hier lang gehen, wie gesagt, was ja vorhin schon super erzählt worden ist, man kann sich hier einmal um die eigene Achse drehen und auf jeder Seite ist ein Teil des Bildes und man kann eben hier an dem Bild entlang gehen und sich dann eben die ganzen Details und die verschiedenen Geschichten angucken. Wo sind denn jetzt die Gaukler? Wer sieht denn die Gaukler?
Also ich sehe einen Gaukler da bei einem Ablasshändler. Sogar zwei Gaukler, drei sind sogar und ja.
Was ist denn noch für eine Stelle hier im Bild zu sehen, die vielleicht besonders interessant oder besonders wichtig ist?
Also da hinten ist auch der Bauernkrieg zu sehen mit viel Feuer und in der Nacht blitzt es da halt auch so dolle. Und da sieht man auch richtig, wie die kämpfen mit ihren ihren Bomben oder was es da auch immer ist.
Und da vorne sieht man auch noch mal, wie eine Frau anderen Leuten etwas vorliest, weil sie das von Luther gelernt hat.
Und das Tolle, das Ganze, hier wird ja mit Licht gearbeitet. Man hört Donnerschläge im Hintergrund. Bauernkrieg, was ist der Bauernkrieg gewesen?
Der Bauernkrieg ist eine Radikalisierung der Reformation, fand in ganz Süddeutschland statt und bei uns in Mitteldeutschland, in Thüringen vor allem. Und in Thüringen hat es Thomas Münzer angeführt. Und die Fürsten, die sind gegen diese aufständischen Bauern vorgegangen und haben in einer großen Schlacht sehr viele Menschen getötet.
Das heißt, die Bauern wollten mit Gewalt die Ideen Luthers durchbringen.
Ja, sie wollten selber einen neuen Bund mit Gott schaffen und im Grunde das über die Gewaltstrecke. Und Luther hat sich da vollkommen dagegen gestellt, wie andere Zeitgenossen auch.
Wir blicken jetzt ja hier auf das Leben von vor 500 Jahren. Hättet ihr gerne zu der Zeit gelebt, wenn ihr euch hier so umguckt?
Nein, heute ist es hier nachts dunkel und früher hatten die ja noch kein Elektrolicht und nur Kerzen und so, dann war es hier bestimmt ziemlich dunkel und ja, und es hat auch nicht immer Frieden geherrscht. Also ich würde hier nicht gern leben.
Ich würde hier auch nicht gern leben, weil im Winter war es bestimmt sehr, sehr kalt. Man hat gefroren und es gab viele arme Leute und man wurde vielleicht auch nicht so gut behandelt. Zum Beispiel die arme Frau da vor der Stadtkirche, die im Fluss, die ist zum Beispiel sehr arm und die hat dann, ja.
Woran erkennst du, dass die sehr arm ist?
Ja, weil sie halt aus dem Fluss trinkt und sie hat auch sehr dreckige Klamotten und so.
Also ich würde auch nicht hier gerne leben, weil es gab auch sehr viel Streit in der Stadt und war alles noch nicht so schön wie heutzutage. Ich würde hier auch nicht gerne leben, weil früher gab es auch die Pest und die konnte man nicht behandeln. Es war bestimmt auch kalt und ja, es gab viel Unrecht, wie zum Beispiel die Hexenverbrennung.
Frau Strauchenbruch, was waren das für Unterschiede zwischen den Menschen damals?
Der Großteil der Bevölkerung in den Städten war sehr arm, da haben die Kinder völlig recht. Die Menschen hatten nicht genug zu essen. Die Preise stiegen zur Lutherzeit an, besonders hier in Wittenberg, weil wir hier sehr viele Studenten hatten, die auch noch mit beköstigt werden mussten. Und man konnte damals nur das essen, was man selber erzeugte. Also Lebensmittel weit transportieren, das ging noch gar nicht. Die Straßen waren einfach nicht dafür da und man hatte ja keine Kühlung. Für Kinder ist vielleicht auch wichtig, sie haben sich darum gekümmert, dass jedes Kind zur Schule gehen konnte. Also auch die Mädchen, das war damals ganz neu.
Oh, da haben wir Luther zu verdanken, dass ihr zur Schule müsst. Oder ist das gut?
Ich fände es cooler, wenn wir nicht zur Schule gehen müssten. Dann müssten wir nicht so Sachen lernen, die einen eigentlich nicht interessieren. Aber manche Sachen interessieren einen eben auch und die lernt man zu Hause nicht. Und manchmal, also auf der einen Seite ist es schön, in die Schule zu gehen, aber auch auf der einen Seite nicht.
Also so Mittel, kann man sagen.
Also es ist praktisch, weil man auch lesen kann und so, aber manche Sachen sind halt doch ein bisschen langweilig, aber ja.
Und das ist ja gerade das große Thema, selber lesen zu können, weil man dann die Sachen selber lesen kann und keiner kann einem erzählen, das steht da aber so und so. Man kann sozusagen selber überprüfen, was geschrieben ist, und das war ja auch ein großes Thema von Luther, ne?
Genau, Luther wollte und seine Freunde wollten alle, dass die Menschen selber die Bibel lesen können und damit auch selber ihren Weg finden können. Das ist ein ganz großes Anliegen damals gewesen. Und es ist auch eine ganz spannende Geschichte, die waren sehr liebevoll zu den Kindern, haben wirklich aufgerufen, liebevoll mit den Kindern umzugehen, ihnen Bildung zu gewähren, die Schulen gut auszustatten, auch mit guten Lehrern.
Hier wird es jetzt langsam Nacht in dem großen Panorama, denn das ist auch eine Besonderheit. Es gibt Tag und Nacht und man sieht auch, da in dem Haus brennt Licht. Da sitzt jemand am Fenster. Wer ist da zu sehen?
Da ist Martin Luther zu sehen, mit sehr vielen Freunden auch. Und ich glaube, der übersetzt gerade mit seinen Bibeln einen kleinen Teil der Bibel. Und dann gibt es noch ein zweites Fenster, wo einfach ein leeres Zimmer zu sehen ist. Und im dritten Fenster ist Luther mit seinen Kindern, wie er den Kindern etwas vorliest.
Also es gibt hier sehr viel zu entdecken auf diesem großen Panorama, auf diesem großen Rundbild. Und gleich sind wir mit dem Mann verabredet, der dieses große Bild geschaffen hat hier beim Kakadu. Kakadus Reise heute aus Wittenberg. Heute sind wir auf den Spuren von Martin Luther unterwegs. Eben konnten wir eintauchen in sein Leben vor 500 Jahren. Möglich gemacht hat das Yadigar Assisi. Er hat dieses riesige Panorama mit Momenten aus Luthers Alltag geschaffen, das wir hier gerade bestaunt haben. Und jetzt sind wir mit dem Künstler verabredet. Guten Morgen, Herr Assisi.
Guten Morgen.
Erste Frage natürlich, was hat Sie so an Luther begeistert, dass Sie hier dieses Panorama geschaffen haben?
Es ist eigentlich fast 10 Jahre her, dass ich wirklich vor diesem Tor stand und mir die Frage stellte, was ist hier eigentlich passiert? Da kommt einer, nagelt ein paar Zettel an die Tür und auf einmal bebt die ganze Welt. Und ich habe mich damals gefragt, warum hat mir eigentlich in der Schule niemand erklärt, was hier passiert ist? Und dann formulierte sich bei mir so ein Wille zu sagen, ginge es diese Geschichte, was da passiert ist und mit den Auswirkungen und das, was davor war, kann man das in einem Panorama packen? Ja, so, das war der erste Gedanke. Und als ich dann in diesen Gedanken sozusagen mehr noch mich hineingedacht habe, dann habe ich gemerkt, dass dieser Ort, wo die Schlosskirche eben steht, mit dem Schloss dahinter, mit den Bürgern, die drumherum gewohnt haben, dass das eigentlich ein toller Ort ist, wo man die verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch wirklich darstellen kann. Natürlich Luther als Zentralfigur und das nicht nur einmal. Ich weiß gar nicht, man kann mal durchzählen, wie viel mal er drin ist, aber man kann die Geschichte von Luther erzählen und die Geschichte der ganzen Gesellschaft.
Und das Interessante ist ja, das Bild sieht so aus, als hätten sie sich tatsächlich in eine Zeitkapsel gesetzt, sind 500 Jahre zurückgereist und haben Fotos geschossen. Das ist natürlich gar nicht möglich, sowas zu machen. Wie sind Sie stattdessen vorgegangen?
Für mich war hier natürlich das Erste, dass es eine Kirche gibt, die im Prinzip sehr groß im fast die Hälfte des Panoramas einnimmt. Aber dann hatte ich so eine Idee, ich habe gesagt, ich lasse die Sonne genau senkrecht durch die Kirche fallen und dramatisiere das ein bisschen, sodass man Lichtstrahlen aus der Kirche hat, die Lichtflecken im Schattenraum des Platzes sozusagen nochmal positionieren. Und in diesen Lichtflecken kann ich wieder ganz bestimmte Szenen einrichten, die eben wichtig für diese Zeit sind. Und wir werden vielleicht auch sehen, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, dass wir große Schattenbereiche haben und große Lichtbereiche. Und in den Schattenbereichen behandle ich eigentlich im Großen und Ganzen Szenen, die vor der Reformation sind. Und in den Lichtbereichen behandle ich eben Dinge, die nach der Reformation, also nach dem Thesenanschlag, sich entwickelt haben.
Gibt es denn eine Geschichte, die Sie erzählen in Ihrem Bild, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder eine Figur, eine Gestalt?
Die gibt es nicht wirklich, aber wenn wir jetzt uns mit Kindern unterhalten, es ist ja die eine Geschichte vorne, man sieht diesen Misthaufenwagen, der gerade aus der Stadt fährt und ein paar bisschen ärmer gekleidete Kinder spielen da mit diesen Misthaufenwagen, ja, und springen da drauf und springen wieder runter und haben so ihren Gaudi. Und daneben ist eine adlige Familie, Vater und Mutter und ein kleines Mädchen, die ganz fasziniert zu diesen Misthaufen guckt und man ahnt, sie würde gern mitspielen, aber die Mutter reißt sie eben zurück und sagt, nein, mein Kind, mit denen spielst du nicht. Ich möchte, dass die Menschen die Geschichten selber entdecken und in die Zeit eintauchen. Und ich glaube, es braucht ein paar Augenblicke, aber wenn man dann mit sich selber und dem Bild ins Selbstgespräch kommt, glaube ich, hat man die Chance, viele dieser Geschichten auch selber zu entdecken.
Wie funktioniert das? Wie bringen Sie das auf die Leinwand? Weil dieses Bild einfach riesig ist. Malen Sie tatsächlich wie ein Maler früher mit Pinsel und Farbe oder entsteht sowas alles am Computer?
Also ich habe früher das wirklich noch so, wie man es kennt, gemalt. Jetzt entsteht einiges am Computer, nicht alles. Aber es bleibt eine Malerei für mich. Ja? Weil ich könnte sowas auch auf große Leinwände malen, aber dann müsste ich dann 10 Jahre investieren. Und dann könnte ich mein Leben vielleicht nur 2, 3 solcher Projekte umsetzen. Aber vom Machen her ist es eben es ist viel, viel einfacher geworden, weil die Technik, die wir jetzt haben, macht einiges schneller. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist, weil ich kann ja jeden mal an den Computer setzen und sagen, mach mal so ein Bild. Da merkt man, man muss schon einiges wissen. Ja? Und wenn man mich fragt, was ich für ein Wissen habe, würde ich sagen, ich zeichne.
Yadigar Assisi, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf Zeitreise zurück 500 Jahre und wir auf Luther in seinem Alltag treffen konnten. Wir begeben uns jetzt weiter hier beim Kakadu auf seine Spuren, gucken uns weiter in Wittenberg um und schauen mal, welche Spuren wir von Luther noch entdecken. Vielen Dank. Kakadu heute aus Wittenberg. Hier gucken wir uns um, weil wir uns für das Leben von Martin Luther interessieren. Und jetzt sind wir an welchem Ort gelandet?
Es ist jetzt hier eine Sonderausstellung im Lutherhaus, also sozusagen am Lutherhaus.
Das heißt, wir sind an dem Ort, wo Luther gelebt hat, ne?
Ja.
Vielleicht könnt ihr ganz kurz das Gebäude mal beschreiben.
Also es ist halt so ein bisschen brauner und es hat halt auch einen großen Turm und also man sieht auch, dass hier ein Treppenaufgang ist, weil das so, weil da so ein Ding halt, also so ein gewölbtes Teil halt ist. Und er hat hier halt mit seiner Frau Katharina von Bora gelebt.
Es ist sozusagen ein Haus, was einmal ringsrum geht und dann einen Eingang hat. Und ja, wir sind jetzt hier in einem der runden Gebäude, die halt um so einen Hof sind. Und ja.
Das ist sozusagen der Eingangsbereich, wo Besucher hier reinkommen. Da sind wir jetzt gerade und wo man sich dann anmelden kann oder wo man dann nochmal Bücher über Luther kaufen kann.
Ich wollte auch nur noch sagen, was ich immer lustig finde. Die Tür zu dem Wendeltreppenaufgang, die ist viel klar, da passt zu heutigen Zeiten ein Kind durch. Und früher hat halt eben auch Luther durchgepasst. Das heißt, das zeigt halt eben, dass die Leute früher ganz viel kleiner waren als die heutzutage.
Und früher war das ja hier auch ein Kloster.
Und im Augenblick kann man sich das noch gar nicht angucken, weil hier gerade kräftig renoviert und saniert wird, damit alles schick ist für das große Lutherjahr, weil dieses Jahr viele Besucher in Wittenberg erwartet werden. Wo wir jetzt gerade da sind, wo Luther gelebt hat, gewohnt hat, was ist denn Luther eigentlich für ein Mensch gewesen? Wir haben so viel über seine Taten gehört. Was hat denn Luther ausgemacht?
Und Luther war ein sehr, sehr guter Freund, ein sehr liebevoller Ehemann und ein sehr liebevoller Vater. Er hat sich überhaupt sehr um Kinder gekümmert und sich sehr, sehr für seine Kinder auch eingesetzt und sie wirklich liebevoll erzogen.
Sie haben ja auch vorhin uns schon erzählt, dass er sich eben für die Kindererziehung stark gemacht hat. Was war denn seine Idee, wie man Kinder erziehen muss, auch im Vergleich, wie Kinder damals erzogen worden sind vor 500 Jahren?
Damals war es üblich, dass, also wenn man ein Bild von einem Lehrer sieht aus dieser Zeit, dann ist da immer eine große Rute daneben. Also man hat die Kinder, wenn irgendwas nicht klappte oder wenn sie was nicht wussten, dann haben die die Rute zu spüren bekommen. Und Luther war dagegen. Er hat immer gesagt, die Kinder müssen Freund der Lehrer und der Eltern bleiben und die Eltern und die Lehrer müssen Freunde der Kinder sein. Und er war eigentlich mehr für Belohnung. Und wenn man es mal besonders gut gemacht hat, dann konnte man sogar mal einen Apfel bekommen.
Luther ist ja auch verheiratet gewesen. Wisst ihr etwas über Luthers Frau? Die ist ja auch sehr bekannt gewesen.
Also sie war Katharina von Bora und sie war halt eine Nonne. Und dann haben sich die beiden halt kennengelernt und sind sie halt hier reingezogen. Ja, also Luther war ja hier schon vorher, weil er hier Mönch war. Und dann ist halt Katharina von Bora, haben die halt hier geheiratet, obwohl Mönche eigentlich nicht heiraten dürfen.
Und einmal im Jahr wird ja hier in Wittenberg auch tatsächlich nochmal die Luther-Hochzeit gefeiert, habe ich mir erzählen lassen, ne?
Ja, dann ist hier immer ein Riesenumzug und dann gibt's halt eine Katharina von Bora, die sich so wie Katharina von Bora halt damals aussah, verkleidet und ein Martin Luther. Und dann gibt's auch noch das Kinder-Luther-Paar, die verkleiden sich dann halt als Kinder wie Katharina von Bora und halt wie Martin Luther, nur halt als Kinder. Und dann gibt's immer halt einen Riesenumzug.
Frau Strauchenbruch, also ein besonderes Paar, die Katharina und der Martin Luther.
Das ist richtig. Eine entlaufene Nonne und ein ehemaliger Mönch haben geheiratet. Das war damals noch eine relative Sensation, noch dazu im Falle von Luther. Und man hat damals erwartet, dass die Kinder aussehen wie kleine Teufelchen. Und dann kamen wirklich Kinder, gerade beim ersten Kind war das ganz spannend, ob alles gesund ist, ne? Die Familie hat 6 Kinder gehabt. 3 Jungen und 3 Mädchen. Allerdings sind 2 Mädchen relativ früh gestorben. Ein Mädchen als Baby und eine als 13-Jährige. Aber die anderen sind alle groß geworden und wir können auch ein bisschen ihr Leben nachverfolgen.
Als Martin Luther, er musste halt erstmal vorher im Kloster, hat er an die Tür geklopft. Und der Vater, der musste aber erstmal einstimmen, dass er ins Kloster darf. Und der Papa hat aber halt Nein gesagt und dann kam die Pest und da sind zwei Brüder von ihm an der Pest gestorben. Und dann dachte der Vater, dass das so eine Drohung von Gott war und dann hat er Martin Luther doch ins Kloster gelassen.
Aber irgendwann wollte er dann doch nicht mehr Mönch sein, sondern hat dann lieber seine Katharina geheiratet. Und es wird ja auch immer berichtet, Luther hat sehr gerne gegessen. Da gibt es ja auch so ein paar deftige Sprüche. Was ist denn dann damals hier so auf den Tisch gekommen? Und war da wirklich so ein Genussmensch?
Also wir wissen, dass es nicht so ist. Das ist auch so eine Legende. Damals hat man noch nicht die ganzen Lebensmittel gehabt, die wir haben. Zum Beispiel Kartoffeln, die kommen ja aus Lateinamerika. Die sind viel später auf unsere Teller gekommen. Tomaten kannte man überhaupt noch nicht, auch nicht in Italien. Nudeln gab es noch nicht, aber es gab Reis, es gab Hirsebrei, es gab Fladenbrote. Also man hat sehr, sehr viel Brot gegessen, besonders die ärmeren Leute, aber die reicheren, die haben auch sehr viel Fleisch gegessen. Und in der Klosterzeit, da war ja noch die Trennung zwischen Fastenzeit und normalem Essen. Also Fleischküche. Und in der Fastenzeit haben die nicht gehungert, wie die Leute immer glauben, sondern sie haben sich mediterran, also ernährt. Vegetarisch könnte man auch sagen. Und Luther hat, wenn er eingeladen war bei den Fürsten, immer wieder geschimpft, dass dort an den Tafeln so viel gefressen wurde und gesoffen wurde. Damals konnte man, um seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, nicht Wasser trinken, weil das machte krank, das wusste man. Und deswegen haben die Leute sehr gern ganz dünn gebrautes Bier getrunken. Da waren die Keime schon getötet und das konnten dann auch die kleinen Kinder. Aber das bedeutet, sobald ein Kind keine Muttermilch mehr bekam, bekam es dünnes Bier. Und da war natürlich Alkoholismus ein großes Problem in der damaligen Gesellschaft.
Klar, wenn man schon aufwächst als Kind und da gleich Bier mit auf den Weg bekommt, dann ist natürlich die Gefahr, dass man sich sehr dran gewöhnt.
Also ich habe mal ein Zitat von Luther gehört, der hat mal gesagt an einer Tafel, warum röpset und pupset ihr nicht? Hat es euch etwa nicht geschmecket?
Und ist das tatsächlich von Luther das Zitat?
Ich habe das noch nie irgendwo gefunden, aber ich höre es immer von den Gästen, wie viele andere Zitate auch. Ich glaube, er war ein relativ mäßiger Esser. Er hat sehr gerne Bratheringe gegessen und dazu Erbsenmus, also Erbsenbrei.
Ich kenne auch noch ein Zitat von Luther, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken.
Das ist ganz richtig, das ist genau, wie ich es eben erzählt habe. Man konnte kein Wasser trinken, Kaffee gab es auch noch nicht, Kräutertee war für die Gesundheit da. Was sollte man trinken? Also hat man dünnes Bier getrunken.
Wie alt war Katharina denn ungefähr, als sie aus dem Kloster geflohen ist und warum ist sie überhaupt Nonne geworden?
Katharina ist ganz früh als kleines Kind von ihrem Vater schon ins Kloster gegeben worden und sie ist geflohen, da war sie schon 23, 24 Jahre alt und hatte eine Schrift von Luther gelesen. Wie, das wissen wir noch gar nicht, wie das passieren konnte, weil die Klosterfrauen hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. Die durften auch ihre Klosterräume nie verlassen. Und sie ist trotzdem mit einigen Freundinnen geflohen, hierher nach Wittenberg gekommen und die Frauen haben alle geheiratet. Also zum Schluss auch Katharina von Bora. Und die hat dann ausgerechnet den Mönch und Reformator, einen ganz berühmten Mann, Martin Luther, geheiratet.
Wir verabschieden uns jetzt wieder hier aus dem Wohnhaus von Martin Luther und gucken uns jetzt nochmal in Wittenberg um. Und ich denke, wir holen uns jetzt mal ein bisschen frische Luft und gehen mal nach draußen, oder?
Ja.
So machen wir's. Wir gehen ein bisschen frische Luft tanken hier in Wittenberg. Kakadus Reise heute aus Wittenberg und wo wir gerade die ganze Zeit in Häusern und in Kirchen unterwegs gewesen sind, auf den Spuren von Martin Luther, haben wir uns jetzt gerade mal eine kleine Auszeit nach draußen genommen. Wo sind wir jetzt?
Wir sind jetzt im Luthergarten.
Was ist das für ein Ort?
Also es wurden ganz viele Bäume gepflanzt, die stehen immer für Kirchen und von oben aus der Luft sieht man halt eine riesige Lutherrose.
Was ist die Lutherrose? Was ist das?
Das ist das Markenzeichen Martin Luthers, auch das Siegel. Also wenn er jetzt einen Brief geschrieben hat, hat er das auf die Öffnung des Briefs gemacht, damit man sieht, dass es nicht vorher schon geöffnet wurde auch. Und ja, sein Markenzeichen.
Und jetzt haben wir gerade gesagt, hier sind lauter Bäume. Vielleicht kannst du das hier nochmal kurz ein bisschen beschreiben.
Also hier sind halt eigentlich nur Bäume, das ist so eigentlich so eine Riesenwiese. Und da sind dann halt ganz viele Bäume drauf. 95 und die sehen halt, wie gesagt, von oben aus wie eine Lutherrose.
Ja, also auch für jede These, so habe ich es verstanden, wurde ein Baum gepflanzt und später soll das eben auch ein ganz großer Park werden.
Frau Schraubenburg, was hat das hier mit dem Luthergarten auf sich, mit den ganzen Bäumen oder mit den 95 Bäumen?
Es sind sogar noch viel mehr Bäume, es sind 500. Es gibt jede Menge evangelischer Kirchen, Landeskirchen in ganz vielen Ländern. Ich habe gerade geguckt, der Baum hinter mir, der ist von der Landeskirche in Malaysia gepflanzt, der neben mir von Südafrika. Also überall auf der Welt gibt es evangelische Kirchen und die haben in ihren Ländern einen Baum gepflanzt und hier einen Baum gepflanzt. Einfach um zu erinnern an dieses Jubiläum 500 Jahre Martin Luther.
Und man kann natürlich dann klasse hier sehen, wie die Ideen von Luther sich in der ganzen Welt verbreitet haben.
Ja, man kann es immer gar nicht so verstehen, wenn das Weltkulturerbe ist. Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet, dass die Ideen Martin Luthers überall auf der Welt verbreitet sind und viele Menschen genau dieselbe Richtung glauben wie Martin Luther. Und das über 500 Jahre, das ist doch eine tolle Sache.
Und wir können gerade noch mal zwei Bäume uns angucken. Also Südafrika haben wir, den Baum aus Malaysia. Was seht ihr noch für Bäume? Können wir ganz kurz noch mal an den Baum hier gehen? Wir laufen hier tatsächlich gerade durch den Schnee zwischen den Bäumen lang. Woher kommt der Baum?
Von Togo.
Also auch ein Land in Afrika. Und wir gehen noch mal weiter.
USA.
USA, okay. Und noch mal zum nächsten Baum.
Hamburg.
Das ist übrigens der Baum mit der 68. Also in Deutschland gab es natürlich auch. Nee, warte mal, das ist nicht Hamburg. Das ist England. Aus England kommt der. Oder? Ein Zeichen. Wir sagen jetzt einfach mal England. Also aus England kommt der Baum. Und noch zum letzten Baum gehen wir nochmal hier. Also alle 500 Bäume können wir natürlich nicht durchgehen. Aber das ist jetzt Baum Nummer 72.
Das ist von der Schweiz ein Baum.
Ein Schweizer Baum. Guten Tag. Wir sind vom Kakadu. Hallo.
Hier wurden also immer Bäume aus den jeweiligen Ländern gepflanzt, oder wie?
Nein, nein, das sind Bäume, die bei uns heimisch sind. Die müssen ja hier auch überleben und die sollen ja noch lange, lange leben. Und man hat aber eine Vielzahl von Arten an Bäumen hier gepflanzt. Und wir hoffen auch, dass wir da ein bisschen was für den Naturschutz machen.
Zum afrikanischen Baum wäre hier wahrscheinlich viel zu kalt. Da würde er denken, hallo Schnee, was soll denn das? Und würde eingehen. Und das möchte man natürlich nicht. Der Luthergarten in Wittenberg. Kakadus Reise heute aus Wittenberg und ihr hört es vielleicht hier schon ein bisschen am Hall. Unsere Reise endet an einem ähnlichen Ort, wo sie begonnen hat, nämlich an einer Kirche. Am Anfang der Sendung sind wir ja an der Schlosskirche gewesen. Jetzt sind wir in der Stadtkirche. Stadtkirche, Schlosskirche, helf mir mal ganz kurz, wo ist der Unterschied oder was sind das für zwei Kirchen?
Also die Schlosskirche, die ist auch ein bisschen größer als die Stadtkirche. Also von innen hat man bloß den Eindruck so ein bisschen. Sie sieht halt auch sehr schön aus von innen aus. Ist auch alles ein bisschen anders gebaut, wie es halt in der Kirche ist.
Hier wird auch immer das Krippenspiel. In der Schlosskirche gibt es vielleicht auch ein Krippenspiel, aber hier ist es von unserer Schule das Krippenspiel für eine Theater AG.
Was hast du im letzten Krippenspiel für eine Rolle gehabt?
Ich war ein Engel und habe Maria die Botschaft gebracht, dass sie ein Kind bekommt.
Was fällt dir hier zur Stadtkirche ein?
Ich finde diese Kirche sehr schön. Ich finde auch die Gottesdienste hier schön. Aber am schönsten finde ich, wenn man mal auf den Turm kann und die Stadt von oben sehen kann. Das finde ich sehr schön.
Was hat denn hier die Stadtkirche mit Luther zu tun? Wir haben ja vorhin gehört, bei der Schlosskirche, da ging im Prinzip die Reformation los, weil da seine Thesen veröffentlicht worden sind. Wir haben zwar gelernt, dass er sie nicht selber an die Tür geschlagen hat, aber sie wurden da wahrscheinlich von jemand anderem an die Tür geschlagen. Und was hat diese Stadtkirche jetzt hier mit Luther zu tun?
Naja, er hatte hier halt immer gepredigt.
Fällt dir noch was zur Stadtkirche und Luther ein?
Also ja, das ist immer unsere Einschulung und Ausschulung von der, von der Schule aus.
Genau, ihr seid ja die evangelische Grundschule und ohne Luther gäbe es ja eure Schule auch gar nicht. Ne? Ja, was hat diese, die Stadtkirche mit Luther zu tun?
Luther war einer der Prediger an der Stadtkirche. Er war schon in der Mönchszeit, also wahrscheinlich schon seit 1514 bis zu seinem Tode, hatte er hier regelmäßig gepredigt und manchmal sogar zweimal am Tag, besonders in der Weihnachts- und in der Osterzeit. Also er hat diese Kirche sehr, sehr geliebt. Hier hat er auch die erste Predigt gegen den Missbrauch des Ablasshandels gehalten. Und was ich besonders spannend finde, hier sind alle Kinder der Reformatoren getauft worden.
Das heißt, auch Luthers Kinder sind hier getauft worden. Und er hat sich ja auch sehr dafür eingesetzt, dass Kinder getauft werden.
Ja, mit der Taufe wird der Christ aufgenommen in die Gemeinschaft der Christenheit. Und er ist also ein Kind Gottes in diesem Moment und das ist ein ganz, ganz bewegender Augenblick für die Familien gewesen. Damals gab es ja relativ viele Kinder, also man hat relativ viele Kinder getauft, aber es sind leider auch viele Kinder damals gestorben, auch bei den Reformatoren.
Und es war ja auch so, dass Kinder erst auf einem Friedhof beerdigt werden durften, wenn sie getauft waren, ne?
Naja, ganz so war es nicht. Man hat Nottaufen gemacht. Wenn aber ein Kind tot geboren wurde, da gibt es ja heute noch Probleme. Wo beerdigt man das? Man hat es meistens so irgendwo am Rande dann beerdigt, ohne viel Feierlichkeiten, einfach so in die Erde gelegt und gut.
Wenn Sie sagen, dass Luther hier gepredigt hat in dieser Kirche, ist denn auch überliefert worden, wie er gepredigt hat, was er für ein Prediger war?
Er war ein ganz gewaltiger, wortgewaltiger Prediger, den haben alle Leute gerne gehört. Es kamen viele extra hierher, um ihn zu hören. Er hatte hier seine Kanzel stehen, an diesem Pfeiler da drüben. Und die Freunde von ihm und viele Studenten haben alles mitgeschrieben, was er gepredigt oder je gesagt hat. Die haben sogar zu Hause im Lutherhaus dann am Tisch mitgeschrieben. Wir kennen also ganz viele Predigttexte, allerdings immer so, wie die Freunde das aufgeschrieben haben. Man hörte ihm sehr, sehr gerne zu. Und man muss sich das auch anders vorstellen. In den Kirchen gab es damals noch gar keine solchen Bänke. Die Kirche war eiskalt, heute ist sie ein bisschen geheizt. Es gab noch keinen Strom, es war also dunkel, bestenfalls brannten Kerzen. Besonders im Winter und zu Weihnachten muss das schlimm gewesen sein. Die Gottesdienste dauerten eine Stunde und dann steht man hier. Er steigt jetzt auch gerade von einem Bein aufs andere. Ich kann mir vorstellen, wie die Menschen gefroren haben, wenn sie hier zum Gottesdienst gekommen sind. Aber sie sind trotzdem alle gerne gekommen, wenn Luther gepredigt hat.
Ja, da war es besonders wichtig, dass die Predigt spannend war, dass jemand gut predigen konnte, wenn man hier schon eine Stunde rumstehen musste. Dann wollte man natürlich auch bisschen was geboten bekommen. Ja, heute ist ja Sonntag, das heißt, gleich beginnt hier der Gottesdienst in der Stadtkirche in Wittenberg. Wir verabschieden uns langsam aus der Stadt und ich sage vielen Dank, Elke Strauchenbruch, dass Sie uns heute Morgen erklärt haben und ein bisschen in die Welt von Luther eingeführt haben.
Gerne, das habe ich sehr gerne gemacht.
Und natürlich bedanke ich mich auch bei den Schülerinnen und Schülern der evangelischen Grundschule hier in Wittenberg, dass ihr mich so als Reporterin und Reporter unterstützt habt. Hat es euch Spaß gemacht?
Ja.
Was hat dir besonders gut gefallen?
Also, dass man auch noch ein bisschen was gelernt hat.
Also, ich fand es auch, dass man noch was gelernt hat. Und ich war zum zweiten Mal im Panorama und da habe ich noch viele andere Sachen entdeckt, die ich beim ersten Mal nicht entdeckt hatte.
Also ihr sagt auch, alle sollen hier in Wittenberg vorbeikommen, um sich selber mal umzugucken und so ein bisschen auf Luthers Spuren zu wandeln, so wie wir das heute Morgen gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habt. Damit verabschiede ich mich auch aus Wittenberg, wo man eben viel noch von Luther sehen kann, erleben kann, wie hier vor 500 Jahren die Reformation begonnen hat. Wir werden euch im Laufe des Jahres hier beim Kakadu auch immer mal wieder über Luther berichten. Und wir hören uns morgen wieder zum Kakadu-Infotag nach euren Nachrichten um 15 Uhr. Und nächste Woche um diese Zeit gibt es wieder ein Hörspiel. Da erkennt ein Junge auf einem Bauernhof, dass das neugeborene Kalb eigentlich eine verzauberte Prinzessin ist. Leider ist er der Einzige, der das rausfindet. Deshalb muss er die Kuh auch vor dem Metzger retten. Was er sich ausdenkt, das hört er nächsten Sonntag um kurz nach 8. Jetzt geht es hier im Deutschlandradio Kultur gleich mit der Sendung Sonntagmorgen weiter. Vorher kommen die Nachrichten. Ich bin Tim und morgen wieder drin.